Wir sind im Jesaja Kapitel 6, im Buch Jesaja Kapitel 6, Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Da sagte ich: Wie lange, Herr? Und er sprach: Bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Land zur Öde verwüstet ist. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken, und die Verlassenheit mitten im Land wird groß sein. Und ist noch ein Zehntel darin, so wird es wieder dem Niederbrennen verfallen, wie die Terebinte und wie die Eiche, an denen beim Fällen ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same ist sein Stumpf. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für das Wort, was der Heilige Geist eingegeben hat, dem Propheten Jesaja. Wir danken dir für das, was er niedergeschrieben hat, geleitet durch deinen Geist, um uns mit hineinzunehmen in das, was er erlebt hat, was er erfahren hat. Und wir beten, dass du zu unseren Herzen sprichst, während wir das lesen, dass du uns begegnest und mit uns sprichst, Herr. Amen. Im Todesjahr des Propheten Usia, das ist der König, der regiert hat als 10. König von Juda. Das heißt, das ist Davids Urenkel. Und Gott hatte das verheißen. Gott hat es David verheißen. David war erwählt worden von Gott, ein Mann nach seinem Herzen, dass er König sein sollte über Israel. Und als David an einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Dienst diesen Gedanken hatte: Ich will Gott ein Haus bauen, da hat Gott gesagt: Lass mal, David, ich baue dir ein Haus. Und damit meinte er, ich, dasselbe wie er Abraham gesagt hat: Ich werde deinen Namen groß machen. Nicht du machst meinen Namen groß, ich werde deinen Namen groß machen. Und ich werde dir einen Nachkommen schenken, der auf dem Thron sitzt und dein Nachfolger sein wird in Israel. Und es wird immer so weitergehen. Und darüber hinaus werde ich einen Nachkommen kommen lassen, der in Ewigkeit König sein wird. Und somit ist diese Nachfolge, dieses einer kommt, ein König kommt, ein König geht, nur ein eine Vorausschau, eine Prophetie auf das, was aus dem Stamm David, aus dem Stamm Isais, wie der Vater von David heißt, später heißt es bei Jesaja, der Stumpf, der Baumstumpf, Isai. Da wird ein Nachkomme hervorkommen, der König sein wird in Ewigkeit. Und das ist Jesus, der Nachkomme Davids, der dann Christus genannt wird, Messias, der Gesalbte. Dieser König hier, dieser elfte Nachkomme Davids, er war König, König Uzzia, wir haben uns mit ihm befasst vor einigen Wochen. Aber er war nicht der Messias. Er ist geboren. Er war König und er ist gestorben. Im Todesjahr des Königs Uzzia. Das ist ungefähr so um 740 vor Christus gewesen. Zu dieser Zeit war Uzzia sehr krank, schon eine ganze Weile. Davon wissen wir, ihn hatte der Aussatz befallen, er war vom Aussatz befallen. Und Jotham, sein Sohn, hat schon die Regierungsgeschäfte übernommen gehabt. Aber dann kam der Tag, wo er starb, beziehungsweise das Jahr, in dem er starb. Und in diesem Jahr, sagt Jesaja, da habe ich etwas Krasses erlebt, was Krasses erfahren. In dem Jahr, wo der König starb, ist mir aufgegangen, dass es einen König gibt, der immer bleibt. Der König war, der König ist und der für immer König bleibt. Könige kommen und Könige gehen. Und das ist eine gute Botschaft. Aber der eine König, der in Gerechtigkeit regiert, der auf dem Thron sitzt, und das ist das, was er hier sieht. Er sieht den Herrn als der König stirbt, das war ein guter König, er hat viel bewegt für das Volk Israel. Er hat die Macht Israels vergrößert, die Herrlichkeit Israels vergrößert, den Wohlstand Israels vergrößert. Und das ist ja oft das, wonach wir unsere Könige, unsere Regierenden messen. Ne? Wenn derjenige regiert, geht's dem Land dann besser? Das ist dann immer die sozusagen die Bilanz, die am Ende gezogen wird. Es ist unter dieser Regierung uns besser gegangen. Und wenn es uns besser gegangen ist oder gut gegangen ist, dann sagen wir, ja, okay, dann wähle ich sie wieder. Ne? Aber wenn es bergab gegangen ist, dann sagen wir, ja, die Regierung ist schuld. Die muss weg, wir brauchen eine neue Regierung. Ob diese Maßstäbe, die wir oft so ansetzen, unser ganz persönlicher Wohlstand, unser ganz persönliches Wohlergehen, ob das immer der Maßstab Gottes ist, ist eine ganz andere Frage. Aber Könige kommen und Könige gehen. Und ja, auch der König, der Regierende, der dir persönlich vielleicht ein gutes Leben bereitet hat, gute Lebensumstände bereitet hat, sodass du ein gutes Leben führen konntest. Dieser Mensch geht. Menschen kommen, Menschen gehen. Du kannst dich nicht auf sie verlassen. Du kannst nicht dein Leben auf sie gründen. So wunderbar, so wertvoll, so gut sie auch sein mögen. Und es mag ja gute Menschen geben im Sinne von Menschen, die viel Positives bewirken in dieser Welt. Von denen viel Gutes ausgeht. Aber Jesaja soll hier erkennen, der wirklich gut ist, ist der auf dem Thron sitzt und er bleibt sitzen. Er wird nicht vergehen. Er ist für immer da. Und ja, manchmal wird es erst in dem Moment klar, wo der gute König stirbt. Wo das, was so gut ist in deinem Leben, wenn das stirbt. Erst da wird der Blick vielleicht frei für den, der auf dem Thron sitzt. Wir wissen nicht, wie das hier geschehen ist. Wir wissen nicht, er sagt uns nichts darüber, was das heißt. Ich sah den Herrn auf dem Thron sitzen. Ich weiß nicht, ob er eine Vision hatte, ob er einen Traum hatte, ob er, keine Ahnung, was da passiert ist. Er weiß es selber nicht. Er hat es uns nicht hinterlassen. Paulus hat einmal geschrieben, ich hab eine Vision vom Himmel gehabt. Ich weiß nicht, ob ich richtig da sozusagen leibhaftig in diesen Himmel entrückt wurde oder ob es nur eine Vision war. Ich weiß das nicht. Ich kann das gar nicht beurteilen und es ist auch egal. Jesaja sieht, er sieht den Herrn und er sieht ihn sitzen. Und das ist so wichtig. Er sitzt auf dem Thron. Das bedeutet, dass er regiert, dass er der König ist, der Herrscher. Er hat alles unter Kontrolle. Geschwister, das ist so eine wichtige Botschaft für uns heute. Das ist eine Botschaft, die Jesus uns so sehr ans Herz gelegt hat in den letzten Tagen. Wenn alles chaotisch wird, wenn alles durcheinander wird, wenn eine Krise die nächste nach sich zieht und Krise auf Krise kommt. Und er hat es gesagt, er hat es vorausgesagt, er hat es uns vorausgesagt. Warum? Damit wir genau das tun, was er möchte. Fürchtet euch nicht. Hab keine Angst in dieser Zeit. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht hoffnungslos zu sein. Du brauchst nicht zu resignieren. Es ist ja eh alles egal. Es geht ja eh alles den Bach runter. Nein, fürchte dich nicht. Denn Gott regiert. Gott hat alles unter Kontrolle, immer noch. Er sitzt auf dem Thron. Der alte König ist gestorben. Was wird der neue bringen? Es kann doch nur schlechter werden. Es war so gut. Es kann doch nur schlechter werden. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert. Er hat alles unter Kontrolle. Ich weiß es nicht. Glaubst du das in der Tiefe deines Herzens? Gott will uns heute Morgen ermutigen. Jesaja hat ihn gesehen. Er sitzt auf dem Thron. Dass er sitzt, heißt auch, er ist da ziemlich entspannt. Er muss nicht aufstehen, er muss nicht rumrennen, sondern Gott ist ruhig. Er hat alles unter Kontrolle. Und wisst ihr, warum uns das ruhig machen kann? Nicht nur, wir sehen, Jesaja sieht Gott, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er König ist, dass er regiert. Wisst ihr, durch Jesus wissen wir, dass dieser Gott für uns ist. Und wenn der Gott, der über alles regiert, der König ist des Himmels und der Erde, der Herr des Himmels und der Erde, wenn er ruhig sitzt und alles unter Kontrolle hat, Und wenn er für mich ist, wer oder was kann dann gegen mich sein? Da kann ich auch ruhig werden, ruhig sein. Nicht, weil ich alles unter Kontrolle habe. Das ist immer das Streben meines Fleisches. Ist, ich möchte alles unter Kontrolle haben. Ich möchte regieren. Ich möchte alles beherrschen. Ich möchte irgendwie alles verstehen. Ja, dass wir alles verstehen wollen, ist der Wunsch danach, alles auch beherrschen zu wollen und zu können. Damit du alles beherrschen kannst, musst du auch wissen, was vor sich geht. Und wir haben doch die Fülle an Möglichkeiten, uns über alles zu informieren. Und das ist die Art und Weise, wie der Satan unser Fleisch füttert. Er sagt, hey, geh doch ins Internet. Du findest die Antworten, die du suchst. Da gibt es ganz schlaue Leute auf YouTube. Da kannst du dich informieren. Und dann wirst du wissen, was vor sich geht. Und wenn du weißt, was vor sich geht, dann hast du es unter Kontrolle. Aber weißt du was? Das ist Irreführung. Das Wissen bringt dich nicht in die Position, dass du alles unter Kontrolle hast. Nein, das Wissen macht dich wahnsinnig. Das, was dir hilft, dass du zur Ruhe kommst, ist, dass du anerkennst, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und dass du sicher geborgen bist in seiner Hand. Fürchte dich nicht. Ich habe alles unter Kontrolle, sagt Gott. Du nicht, aber ich. Und du kannst ruhig sein im Vertrauen, im Glauben an mich. Im Vertrauen auf mich kannst du ruhig sein. Fürchte dich nicht. Gehe nicht der Versuchung nach. Guck mal, das ist das, was Jesus, lass uns das auch aufschlagen. Das steht doch da. Jesus sagt es doch so. Matthäus 24. Er sagt es doch ausdrücklich. Das erste, was er nämlich sagt, ist zu den letzten Zeiten, sagt Vers 4 von Kapitel 24. Das erste, was er sagt, ist, seht zu, dass euch niemand verführt. Das ist das erste und wichtigste, was er uns zu sagen hat. Seht zu, dass euch niemand verführt. Und das gilt für die Mächtigen in dieser Zeit, das gilt für den Mainstream, das gilt aber auch für die Alternativen. Das gilt für alle. Lasst euch nicht verführen, sagt Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ich bin derjenige, der dir die Wahrheit sagt. No? Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht durch irgendwelche neuesten Informationen, neuesten Nachrichten, die du irgendwo aus irgendwelchen Kanälen bekommst. Vertrauenswürdig ist der Herr und sein Wort. Vertrauenswürdig ist Christus, der gekommen ist und für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Keiner von denen, die sich aufschwingen und euch, dir und mir versuchen wollen, die Wahrheit zu verkünden, keiner von denen ist für uns gestorben. Keiner. Vertrauenswürdig ist der Herr. Er ist für dich und für mich gestorben und hat darin gezeigt, ich bin 100% für dich. Aber er ist auch von den Toten auferstanden als einziger. Er hat den Tod überwunden. Und ja, Gott hat ihn auferweckt. Und was hat er mit ihm gemacht? Er hat ihn auffahren lassen in den Himmel. Und was hat er gemacht? Er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und ja, sein Sohn, der herabgekommen ist in diese Welt, um für uns zu leiden und zu sterben, gekrönt mit einer Dornenkrone, hängt er am Kreuz und trägt unsere Sünde. Dieser Sohn Gottes, dieser König der Könige, er ist gestorben und ins Grab gelegt worden, aber er ist auferstanden von den Toten und ist aufgefahren zum Himmel, sitzt zur Rechten Gottes. Wie sagt er zu den Jüngern, bevor er auffährt in den Himmel? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesaja sieht den Herrn auf dem Thron sitzen. Und Gott möchte uns helfen, dass wir heute Morgen Gott auf dem Thron sitzen sehen, unseren Herrn auf dem Thron sitzen sehen. Den Thron dieser ganzen Welt. Aber wisst ihr was? Es passiert nur, wenn du es zulässt, dass er auf deinem Thron sitzt. Solange er nicht auf deinem Thron sitzt, ist er dieser mächtige Herr, der über allem thront. Und du weißt nicht, ist er jetzt für mich oder ist er gegen mich? Aber wenn du sagst, ja Herr, ich möchte, dass du mein König wirst. Ich will dir vertrauen, weil du bist gut. Das haben wir gesungen. Er ist so gut. Du bist so gut. Und das hat er bewiesen darin, dass er für uns gekommen ist, ein Leben als Knecht und Diener geführt hat, obwohl er der König der Könige ist, geboren und als kleines Baby in eine Krippe gelebt, eine Futterkrippe gelegt, von armen Eltern, die umhergeschubst, umhergestoßen wurden, Flüchtling. Sein Leben in Hingabe und Dienst, als einfacher Handwerker gelebt, für seine Familie gesorgt, dann berufen und hinausgezogen, um seine Jünger mit sich zu nehmen und ihnen zu zeigen und sie zu lehren, was es heißt, dass Gott unser Vater ist und er uns liebt. Und dann in Hingabe den Menschen gedient, sie gesegnet, sie geliebt, bis ans Ende. Sein Leben eingesetzt als Schuldopfer für unsere Sünde. Das ist der König, den wir folgen dürfen, dem wir vertrauen dürfen. Das ist der König, den du als König deines Lebens annehmen darfst. Und wenn du das getan hast, er ist der König, ja, deines Lebens und er sitzt auf deinem Thron, dem Thron deines Lebens. Und ja, er hat auch in deinem Leben alles unter Kontrolle, auch wenn scheinbar alles schief geht, auch wenn dir alles entgleitet, wenn du krank wirst, wenn du arbeitslos wirst, wenn Menschen sich von dir abwenden und sich von dir trennen. Er ist immer noch unter Kontrolle in deinem Leben, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Lass uns zurückgehen hier in Jesaja 6. Wo steht dieser Thron? Hier steht, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Und der Tempel für uns heute, der Tempel ist der Tempel unseres Leibes, sagt Paulus. Ja, Gott hat sich dich persönlich erwählt, um in dir Wohnung zu nehmen, auf dem Thron zu sitzen, König zu sein, zu regieren. Du bist sein heiliges Haus. Du sollst sein heiliges Haus sein. Ihm geweiht, dass du in dass er in dir verherrlicht wird und durch dich. Aber auch die Gemeinde als die Zusammenkunft derer, die Christus als ihren König angenommen haben. So soll Christus regieren, in der Mitte der Gemeinde soll er seinen Thron haben unter uns. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Das sind hier Engelwesen. Dieses Wort Seraphim taucht hier, glaube ich, nur an dieser Stelle in Jesaja auf. Es sind letztendlich Engel, die um den über ihm standen, in der Luft, denn sie fliegen. Und sie haben 6 Flügel. Mit diesen Flügeln bedecken sie sich. Sie bedecken ihr Gesicht. In der weiteren Geschichte sehen wir, dass Jesaja so erschüttert ist, dass er den Herrn gesehen hat und sagt, wehe, ich vergehe. Die Herrlichkeit, die Heiligkeit Gottes zu sehen, ihm ins Angesicht zu schauen. Ich musste heute Morgen denken auf dem Hinweg, die Sonne scheint so schön heute, ne? Wunderbar. Aber wenn du versuchst, hineinzugucken in die Sonne, dann gehen deine Augen kaputt. Die Energie ist zu groß, zu heftig, was da ausgeht von der Sonne an Energie. Sie ist so gut für unseren Planeten. Gott hat das so gut eingerichtet. Durch die Energie, die die Sonne abstrahlt die ganze Zeit, gibt es hier Licht und Wärme. Und die Energie, die speist die Pflanzen. Und durch die Pflanzen alles Leben auf dieser Erde. So wunderbar, dass die Sonne scheint. Aber sie ist eine so gewaltige Kraft. Diese Energie ist so eine gewaltige Kraft, wenn du zu nah da herangehst oder wenn du hineinschaust, du wirst verbrannt, du wirst von dieser Energie zerstört. Und die Sonne ist tatsächlich auch ein Bild, was Gott verwendet in der Bibel. Was wir sehen, wenn Johannes davon spricht, als er den auferstandenen Jesus gesehen hat, ne, sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Du kannst nicht hinein. Und selbst diese Engelwesen, die ja ohne Sünde sind, sie bedecken sich, sie bedecken ihr Angesicht in Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Und ihren Körper, ihre Füße, das heißt nicht nur, damit sind nicht nur die Füße gemeint, sondern ihren Unterleib sozusagen. Und mit dem dritten Paar Flügel fliegen sie. Sie sind also damit hauptsächlich befasst, in Ehrfurcht vor Gott und erst sozusagen mit einem weiteren Paar sind sie dabei, auch aktiv zu sein. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Sie sind in Lobpreis, in Anbetung. Sie preisen den Herrn. Sie sind in seiner Nähe, in seiner Gegenwart und sprechen das aus, was in ihren Herzen sich bewegt. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Sie sind erfüllt von der Heiligkeit Gottes, von dieser über unaussprechlichen, großen Herrlichkeit Gottes. Sie rufen es einander zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Sie haben das tief im Innern begriffen. Gott ist heilig. Was bedeutet heilig? War eine der Fragen, die ich als junger Christ oder als Ansuchender, na, wo ich gerade dabei war, irgendwie Jesus kennenzulernen, war eine meiner Fragen, was heißt eigentlich dieses heilig? Das ist irgendwie so, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, was damit gemeint ist. Weil uns ja heutzutage nichts mehr heilig ist. Heilig ist etwas Besonderes, etwas Abgesondertes, etwas, was ganz anders ist, ganz besonders. Gott ist der ganz andere, das sagen die Engel hier. Gott, du bist nicht einer von uns. Du bist nicht einfach ein höherer Engel sozusagen, sondern du bist so ganz anders. Gott ist so ganz anders. Warum? Weil er der Schöpfer von allem ist. Er hat alles geschaffen. Er ist als der Schöpfer der ganz andere. Er ist derjenige, der allem Leben gibt und alles Leben erhält. Und in dem Moment, wo er den Lebensatem wegnimmt, weicht das Leben. Und das verbindet diese ganze Andersartigkeit. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das Leben unter Kontrolle, wo wir den Dingen ausgeliefert sind, wo wir dem Leben ausgeliefert sind, wo wir eben nicht alles unter Kontrolle haben, wo wir noch nicht mal Herr darüber sind, ob wir leben oder sterben. Da hat Gott das alles im Griff. Und das lässt die Engel vor Ehrfurcht erzittern. Sagen heilig, Gott ist so ganz anders. Und wisst ihr, wir leben unser Leben manchmal als Menschen so in unserer Welt, in unserer Sichtweise, dass wir eben überhaupt keinen Blick dafür haben, für diesen ehrfurchtgebietenden, heiligen Gott. Wir haben es nicht vor Augen, dass Gott heilig ist. Wir sagen es vielleicht, wir singen es vielleicht sogar und beten es. Aber wir sind innerlich gar nicht so erschüttert davon, von diesem heiligen Gott, von unserem Schöpfer, von dem, der alles in seiner Hand hält, von dem König der Könige. Heilig, heilig, heilig ist er. Warum sagen sie es dreimal? Aller guten Dinge sind drei, ne? Das ist so ein altes Sprichwort, aber das ist nicht so alt wie dieser Text hier wahrscheinlich. Heilig, heilig, heilig. Die Vollkommenheit, natürlich, es ist die Zahl drei. Und natürlich kannst du nicht sagen, okay, aufgrund dieses Textes wissen wir, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Aber dass wir von Gott wissen, dass Gott Vater ist, dass Gott der Sohn, Jesus auch Gott ist, Gottes Sohn, der das Ebenbild des ewigen Gottes ist, der eins ist mit Gott, eins ist mit dem Vater. Wie Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wenn du mich siehst, hast du den Vater gesehen. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, wie es schon am Anfang heißt, das Wort Gottes, was ausgeht aus dem Mund Gottes, durch das alles geschaffen ist. Johannes sagt, ja, er ist das Logos, er ist das Wort. Der Sohn, er ist das Wort Gottes. Der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. Und dieser Gott, der sagt, lasst uns Menschen machen. Hier auch in diesem Text, wen sollen wir senden? Drei in eins, der eine Gott, verherrlicht und doch in drei Personen, heilig, heilig, heilig. Aber auch dieses, was diese drei Aussagen bedeuten, ist, ja, um eine Sache zu bestätigen, sagst du sie ein zweites Mal. Das war ganz oft so, im Hebräischen ist es immer wieder so, in den Sprüchen, in den Psalmen lesen wir es ja immer wieder, wird eine Sache gesagt und dann wird sie nochmal gesagt. Zweimal. Aber hier wird sie noch ein drittes Mal gesagt, um die Bedeutsamkeit und Wichtigkeit dieser Aussage zu betonen. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Vollkommen. so wie Gott in der Dreieinigkeit. Heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Mach die Augen auf. Geh durch diesen Frühling, der vielleicht jetzt bald kommt. Lass dich neu von dem aufbrechenden Leben zu deinem Schöpfer hinziehen, um ihn zu loben, um ihn zu preisen, um ihn anzubeten. Neu die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung auch zu sehen, denn auch diese Schöpfung zeugt von der Herrlichkeit Gottes. In den kalten Nächten hinauszuschauen in den Sternenhimmel und Gott zu preisen über die Herrlichkeit des Universums. Lass es dir nicht egal sein, diesen heiligen Gott, der alles geschaffen hat, der dich geschaffen hat und der seinen Sohn für dich gegeben hat, damit du sein Kind bist, dass du geöffnete Augen hast, dass deine Augen nicht blind sind, dass sie nicht verklebt sind, sondern dass sie sehend geworden sind und du diesen heiligen, herrlichen Gott vor Augen haben kannst und ihn anbeten kannst mit den Engeln zusammen. Wir sehen dieses Szenarium auch in Offenbarung 4, wo Johannes in den Himmel versetzt wird. Kann man mal parallel lesen. Da wird dieses Bild noch ergänzt. Angesichts dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, was passiert mit Jesaja? Er schreit aus, wehe mir. Wisst ihr, das eine ist, er sieht den herrlichen, heiligen Gott, er sieht dieses ganze himmlische Szenarium, aber plötzlich merkt er, ich bin hier mittendrin und ich passe hier nicht rein. Wehe mir, denn ich bin verloren. Man kann es auch anders übersetzen. Ich werde vernichtet oder ich muss verstummen. Da, wo die Engel singen, heilig, 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 wo sie Gott loben und preisen und ehren, da merkt Jesaja, ich darf meinen Mund gar nicht aufmachen. Wie kann ich mit diesen Lippen einstimmen in das Lob der Engel? Er sagt, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Was kann ich, was darf ich den Namen Gottes in den Mund nehmen? Mit diesen Lippen, womit ich so viel Unrecht getan habe. So viel Lästerung. So viel Lügen. So viel Fluch, so viel Böses, was aus meinem Mund alles rausgekommen ist. Wie kann ich den Namen des heiligen Gottes in den Mund nehmen? Wehe mir. Und wie ich schon zitiert habe, Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das Problem sind nicht meine Lippen, was ich alles schon gesagt habe, sondern das kommt hier. All diese Worte des Hochmuts, der Selbstgerechtigkeit, der Überheblichkeit, all diese Worte, die ich gesprochen habe. Und wisst ihr was? Jesus sagt, der Mensch wird jedes Wort, was aus deinem Munde kommt, wird im Gericht aufgeführt werden. Kannst du dir das vorstellen? Da wird dann ein riesiges Plakat aufgerollt werden, wo alle deine Worte stehen. Wehe mir, bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Was habe ich nicht alles von mir gegeben? Was meinem Schöpfer keine Ehre macht. Wie kann ich gleichzeitig, sagt Jakobus, wie kann aus der Quelle gleichzeitig süßes Wasser und bitteres Wasser hervorsprudeln? Wie kann ich auf der einen Seite den Menschen fluchen und Gott loben und preisen? Das geht nicht. Wehe mir! Ich muss verstummen. Ich kann gar nicht weitermachen. Angesichts dieses heiligen Gottes, wenn ich ihn erkenne, wenn ich seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Schönheit, seine Güte, seine Gnade, seine Wahrheit, seine Reinheit, seine Liebe, wenn ich sie wirklich sehe, wenn ich sie vor Augen bekomme, dann merke ich, oh Gott, ich vergehe. Ich kann vor dir nicht bestehen, ich kann nicht bei dir. Das ist das, was Petrus erlebt hat, Lukas 5. Gott hat sich so gnädig erbarmt und ist Mensch geworden, einer so wie du und ich, um uns zu begegnen, um uns mit seiner Liebe zu ziehen und zu gewinnen und für sich einzunehmen. Und so ist Jesus als einfacher Zimmermann durch die Gegend gelatscht, als einfacher Rabbi, ein Mensch wie du und ich. Und Petrus hat ihn kennengelernt und war begeistert von ihm, von dem, was er gelehrt hat und von dem, was er getan hat. Und dann kommt diese Situation in Lukas 5, wo Petrus sein Boot zur Verfügung stellt, damit Jesus da besser predigen kann. Und als er aufgehört hat zu sprechen, in Vers 4 sagt Jesus zu Simon Petrus, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Als ob Jesus das nicht gewusst hätte. Das ist ja der Grund, warum er sie jetzt ermutigt, rauszugehen und die Netze auszuwerfen. Weil er so gerne möchte, dass Petrus erstens einen guten Fang macht, aber zweitens, dass er erkennt, mit wem er es zu tun hat. Und Petrus sagt, na gut, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten, in dem anderen Boot zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Angesichts dieses Wunders, dieser krassen Geschichte merkt Simon, mit wem er es zu tun hat. Und er bricht zusammen und sagt, Herr, wir können keine Gemeinschaft miteinander haben. Ich bin ein sündiger Mensch. Aber das Wunder, was in Jesaja geschieht, das passiert hier auch. In Jesaja sendet Gott einen Engel, um Jesaja zu zeigen, ich bin nicht nur heilig. Ich bin nicht nur rein und ganz abgesondert von dieser Welt. Nein, ich liebe euch sündige Menschen. Obwohl ihr euch vielfach verunreinigt habt, obwohl ihr dadurch vor mir nicht bestehen könnt, ich möchte euch aber in die Position bringen, dass ihr vor mir bestehen könnt. Und so sendet er seinen Engel, lässt ihn diese feurige Kohle mit sich nehmen, mit der Zange, und dann berührt er die Lippen. Ja, es brennt. Aber für Jesaja war nicht das Brennen das Entscheidende in dem Ganzen, sondern die Botschaft, dadurch bist du gereinigt. Deine Lippen sind gereinigt. Gott reinigt den, der seine Sünde bekennt. Wie Johannes sagt in seinem ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So sagt Jesus heute Morgen zu dir, wenn du dich unwürdig fühlst, diesem heiligen Gott zu begegnen, ich reinige dich. Dafür ist das Blut Jesu geflossen, dass du gereinigt werden kannst von aller Sünde und in die Gegenwart Gottes kommen kannst, in der Gegenwart Gottes bestehen kannst, ja, ihn loben und preisen und anbeten kannst. Mit einstimmen kannst in das Heilig, Heilig, Heilig der Engel. Petrus sinkt nieder, sagt, geh von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch. Aber Jesus sagt nicht ja dazu. So wie der Vater dem verlorenen Sohn nicht sagt, ja, ist eine gute Idee, du bist nicht mehr mein Sohn, du hast es vergeigt, aber gut, ich lass dich ein Tagelöhner bei mir sein. Nein, er läuft, er umarmt ihn, er sagt, wie gut, dass du wieder da bist. Zieh die dreckigen Klamotten aus, ich will dich neu einkleiden mit reinen Gewändern. Gewaschen am Leib und mit neuen Gewändern bekleidet. Du bist mein Sohn. Wie gut, dass du, der du tot warst, wieder zum Leben erwacht bist. Wie gut, dass du, der du verloren warst, gefunden wurdest von meiner Liebe. Und Jesus sagt hier auch zu Petrus in Vers 10. Jesus sprach zu ihm, zu Simon, fürchte dich nicht. Ich bin für dich. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Ich möchte, dass du bei mir bist. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und das ist das noch viel größere Wunder. Was sagt Gott zu Jesaja? Was sagt er in der Gegenwart Jesajas? Er sagt gar nicht zu Jesaja direkt, sondern er sagt es in die Runde sozusagen. Jesaja ist gereinigt, er darf in der Runde des Himmels im himmlischen Thronsaal bleiben. Er darf mit den Engeln anbeten, aber das reicht Gott noch nicht. Er sagt, wen soll ich senden? Wisst ihr, und manchmal ist das so. Gott sagt nicht, okay, Du sollst jetzt machen, sondern er fragt in die Runde, wen soll ich senden? Er sucht nach Freiwilligen. Ist hier jemand, den ich senden kann? Und alle die Gott nicht kennen, die Gott nicht lieben, sagen, nee. Ich habe meinen eigenen Plan. Ich habe meine eigenen Ideen. Ich muss mein Leben verwirklichen. Alle die erkannt haben, dass Gott heilig und gerecht und gut ist, sagen nein. Ich kann nicht. Ich bin unrein. Aber alle die Reinigung durch Christus erfahren haben, die wissen, Gott ist heilig, er ist gut, er ist gerecht, er ist wunderbar, er ist herrlich. Ich bin ein Sünder, aber gereinigt durch die Gnade Gottes. Ja, Herr, ich bin dabei. Ich bin dabei, Herr. Sende mich. Hier bin ich, sende mich. Jesaja schaut nicht auf seine Unfähigkeit, auf seine Unreinheit, er schaut den Herrn, der auf dem Thron sitzt, der alles unter Kontrolle hat, der regiert, der König der Könige, er regiert, er hat alle Macht und er hat mich gereinigt. Oh Herr, es ist so wunderbar, dass du mich gereinigt hast, dass du mich nicht verworfen hast, dass du mich nicht vergehen lassen hast, sondern dass du mich gnädig angerührt hast und gesagt, fürchte dich nicht, ich liebe dich. Ich möchte dich bei mir haben. Und ja, ich sehne mich auch danach, dass du für mich mit mir hinausgehst in diese verlorene Welt von Menschen, die nichts hören, nichts sehen. Und das ist das Krasse in Jesaja. Jesus hat es auch zitiert, diese Geschichte. Wozu sendet Gott ihn jetzt aus? Wir wollen alle wunderbare, großartige Dinge tun für Jesus. Ja, wir wollen sie alle heilen, wir wollen sie alle frei machen, wir wollen ihnen alle eine gute Botschaft bringen. Aber Gott sagt zu Jesaja, ist nicht so eine gute Botschaft, mit der ich dich beauftrage. Es wird so sein, dass sie ihre Ohren verschließen, dass sie ihre Augen zumachen, dass sie ihre Herzen verhärten. Es wird so sein, dass du keinen Erfolg haben wirst. Und dann sagt Jesaja in seiner Verzweiflung, Herr, wie lange? Wie lange soll das gehen, dieser Auftrag? Er sagt, bis es alles verwüstet ist, bis nur noch ein Stumpf da ist. Und dann sagt er am Ende aber, aus diesem Stumpf wird ein, ja, das ist der Same. Und da geht er dann später in Kapitel 11 drauf ein, dann zeigt Gott ihm dieses Bild, dass aus dem Stumpf, da kommt ein kleines Pflänzchen raus. Wir haben das mal gehabt bei unseren Nachbarn, die haben einen Kirschbaum gehabt, der marode war und der musste so richtig radikal abgeschnitten werden. Also war jetzt nicht ein ganz bis auf den untersten Stumpf, war ein bisschen höher noch, aber der war völlig abgeschlagen. Und trotzdem kam da neues Leben raus. Kam das Leben, ging das Leben weiter und da kam das Leben raus und er blüht und hat Zweige und ganz viele Früchte und so weiter. Ne? Aber erstmal musste alles abgeschlagen werden. Und Gott sagt auch, hier, mein Volk, ich muss das alles, muss das bis zum Stumpf, muss das runter. Der ganze Stolz, der ganze Hochmut, diese ganze Selbstgerechtigkeit, diese ganze Selbstgefälligkeit, dieser ganze Materialismus in Israel damals, es muss alles runtergeschlagen werden. So lange, Jesaja. Und Jesus sagt es auch. Wir denken immer, ja, mit Jesus ist es doch anders. Nein, Jesus sagt es auch. Wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Ja, aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Er hat dem Jüngling gesagt, lass das alles los, was deine Identität ausmacht, was dir so wichtig ist im Leben, deine ganzen Schätze. Und lass mich dein Schatz sein. Und er ist weggegangen, traurig weggegangen. Jesus hat ihn lieb gehabt, aber er musste ihn ziehen lassen. Und er sagt zu den Jüngern, wie schwer ist es, wenn einer reich ist, wenn einer viel hat, ins Reich Gottes zu kommen. Deswegen ist die Botschaft auch für uns. Und Jesus sagt in Markus 4, und er sagt es über in dem Gleichnis vom Sämann zitiert er diese Verse. Er sagt, na, der Sämann sät das Wort aus und es fällt eben auf verschiedene Böden. Und die meisten von diesen Böden, die bringen keine Frucht. Und das ist das, wo er an Jesaja anknüpft. Ja, das Wort geht aus, aber es bringt keine Frucht. Ist es deswegen falsch zu säen? Nein, sähe weiter. Wirf den Samen aus, auch wenn sie nicht hören wollen. Wirf weiter. Und gleichzeitig hat er aber auch Ermutigung, weil er sagt, ja, es gibt aber auch diesen fruchtbaren Boden. Die wenigen, die hören und wo das Wort tatsächlich Frucht bringt. Und dann steht hier in Vers 10 von Kapitel 4. Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehen und nicht wahrnehmen und hören. Hörend hören und nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben wird. Er sagt, guck mal, das Wort wird ausgesät, aber hier sitzen heute Leute, die werden hier rausgehen und sagen, ist ja alles interessant, was der Prediger da erzählt hat, aber keine Ahnung, sagt mir nichts. Und vergessen es wieder. Andere werden sagen, ja, das war ja irgendwie eine tolle Predigt, ist ja toll, Gott zu suchen und so weiter.
sind begeistert heute, fahren nach Hause, gehen morgen zur Arbeit, dann kommt der ganze Widerstand. Ne? Alle Gottlosigkeit dieser Welt auf der Arbeit. Ne? Und sie sagen, nee, das kostet mir zu viel, hier Gott zu bekennen, mich hier zu Jesus zu bekennen, nee, das ist zu viel. Das mache ich nicht. Und schwimmen mit der Masse mit in ihrer Gottlosigkeit. Dann sind die das mitnehmen und sagen, ja, ich will mein Leben zur Ehre Gottes leben. Ja, dann kommen die ganzen Sorgen. Und sie schauen nicht auf den Herrn, sondern auf die Sorgen. Sie schauen nicht auf den Herrn, der auf dem Thron sitzt, sondern sie schauen auf diese unsicheren Lebensverhältnisse. Und sie bekommen es mit der Angst und sie hören nicht mehr die Stimme, die sagt, fürchte dich nicht. Und so wird auch alles erstickt. Gott wirbt darum, er sagt, höre doch. Er sagt, Jesus sagt am Ende in Vers 9, wer Ohren hat zu hören, der höre. Du kannst es aufnehmen in dein Herz und du kannst im Vertrauen auf diesen Gott, der auf dem Thron sitzt, der dich sieht, ja, in deiner Unreinheit, in deiner Unvollkommenheit, in deinem Versagen, in deiner Sünde. Aber er liebt dich. Er hat dich in seiner Gnade angenommen. Er hat dich gereinigt durch sein Blut, damit du nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde lebst, damit du nicht in Angst vergehst in dieser Zeit, sondern dass du mutig sagst, Herr, sende mich. Ich vertraue dir, ich vertraue der Kraft deines Geistes, dass ich dein Zeuge in dieser Zeit sein kann. Ein Zeuge deiner Liebe, ein Zeuge deiner Macht, ein Zeuge deiner Heiligkeit. Lass uns beten zusammen. Wenn ein oder zwei oder drei laut beten möchten, tut das bitte. Ja, Herr, wir preisen dich. Du bist der Heilige, der Gerechte, der Gute und auch der gnädige Gott, der alles geschaffen hat und der alles, ja, auch sich mit sich versöhnen möchte. Und danke, dass du uns gereinigt hast durch dein Blut, Jesus, was du vergossen hast am Kreuz von Golgatha. Danke, dass wir Reinigung erfahren dürfen, immer und immer wieder auch. Herr, und da, wo Dinge in unserem Leben nicht in Ordnung sind, wo wir uns verunreinigt haben, bitte, ja, rühre du uns an mit dieser feurigen Kohle vom Altar. Brenne du das alles weg, Herr, was in unserem Fleisch sich immer noch gegen dich erhebt. Danke, Herr, dass du der heilige Gott, auch der Gott bist, der uns heiligt, so dass wir in deiner Gegenwart leben und bestehen können. Herr, und ich bete wirklich, dass du uns tief im Herzen diese tiefe Überzeugung, Gewissheit schenkst, Herr, dass du uns Sünder, trotz all unserer Sünde, trotz all unserer Schwäche und all unserer Unvollkommenheit, dass du uns angenommen hast, dass du uns liebst, dass du Ja zu uns sagst. Herr, dass eine tiefe Freiheit in uns entsteht, auch Ja zu sagen, hier bin ich, wenn du suchst nach jemanden, den du senden kannst, ja. Herr, da sind so viele Menschen um uns herum, die deine Liebe brauchen, die das Evangelium brauchen, die Rettung und Heil brauchen, die dich, Jesus, brauchen. Herr, wir wollen uns senden lassen von dir zu diesen Menschen. Sende Arbeiter in deine Ernte, Herr. Ja, sende mich, Herr. Amen.